Bruder Mark hat von Verführung gesprochen. Die Verführung ist sehr subtil und sehr stark. Ich habe einen schweren Kampf hinter mir in dieser Woche gehabt. Ich bin eben nach Hause gekommen. Ich weiß nicht wann. Bin noch zu Hause gewesen. Aber es war eine schwere Woche. Bruder Walker hat uns aufgerufen, uns vorzubereiten, damit wir nicht Opfer, unnötige Opfer falscher Lehre werden. Es gilt also, geistlich gesund zu bleiben, auf der Hut zu sein, Prioritäten zu setzen. Ich persönlich will nicht sagen, dass dieses immer Priorität hätte, was wir heute Abend machen. Das muss jeder von sich wissen. Aber es kann eine sehr wichtige Angelegenheit sein. Ich persönlich bin überzeugt von der Wichtigkeit des Themas. Deshalb habe ich es auch angeschnitten. Und ich hoffe, dass wir damit gut arbeiten können. Wenn Sie allerdings Fragen haben zwischendurch, stellen Sie die ruhig. Wir wollen also zusammenarbeiten. Wir hatten gesprochen oder begonnen zu sprechen von Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Wann ist jemand anfällig für Krankheit oder falsche Lehre? Wann ist man gesund? Was heißt das, gesund zu sein? Ich habe mich berufen auf die Heilige Schrift. Ich habe Kennzeichen gesammelt aus der Heiligen Schrift, die in der Schrift für wichtig gehalten wurden. Ich habe versucht herauszuhören, was fand man in der Schrift für wichtig im geistlichen Leben. Wenn Paulus Briefe schreibt und sich bemüht und Gedanken macht um die Leser, um die Gemeinden, worum ist er besorgt? Was sucht er da? Und das allererste, das er offenbar sucht, ist Glaube. Nun mag man denken, das ist ja sehr alltäglich, das ist ja bekannt. Natürlich müssen wir an Jesus Christus glauben, ja. Nur merken wir heute, wie wichtig das gerade ist, wie wichtig das ist, gerade an dieser Stelle gesund zu sein. Es ist merkwürdig, wie in Basel sich zwei widersprechende Strömungen treffen. Mark hat eben gesprochen von der charismatischen Bewegung und auch von der Verführung, die jetzt durch diesen Kongress kommt. Ich weiß nicht, wie stark die Charismatiker an diesem Kongress sein werden. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt in den Vordergrund treten. Das kann gut möglich sein. Ich habe keine Ahnung. Ich bin aber überzeugt, dass New Age-Leute auftreten werden, aber ich vermute, dass sie nicht im Vordergrund stehen werden. Im Vordergrund stehen die Kirchlichkeiten, die Prälaten, die Delegierten und so weiter. Ich glaube, dass das Ökumenische im Zentrum stehen wird. Man will zweigleisig Gottesdienste halten und dann aber zusammenkommen. Die Katholischen an ihrer Stelle und die Evangelischen an ihrer Stelle. Und dann kommen sie aus ihrer jeweiligen Divergenz heraus und begegnen sich. Und das soll ein Zeichen sein vom Prozess der Begegnung der Ökumene. Und in der Öffentlichkeit werden sie marschieren und sich zeigen. Man geht hin und her vom Münster bis zur Mustermesse. Und ganz bewusst, die Leute sollen Kenntnis davon nehmen. Es soll gefeiert werden. Aber während des Tages wird dann gearbeitet werden. Und es wird Hearings geben. Morgens werden die Delegierten wahrscheinlich unter sich sein. Abends gibt es dann sogenannte Hearings, nennt man die. Und da, glaube ich, werden die New Age Art Beiträge kommen, denn die Spezialisten treten dort auf. Spezialisten für Gerechtigkeit, gesellschaftliche Gerechtigkeit. Das heißt, es wird gekämpft werden gegen Ungerechtigkeit in der Behandlung von Menschen und so weiter. Es wird das Thema Frieden da sein und es wird das Thema Schöpfung, wie man mit der Schöpfung umgeht, da sein. Und das sind Themen, wo die New Age Leute darauf spezialisiert sind. Und ich glaube, dort will man also die anderen, nicht die kirchlichen Delegierten, sondern andere Spezialisten zu Wort kommen lassen. Die werden wohl auch zum Teil öffentlich sein. Die Öffentlichkeit kann daran teilnehmen. Es werden auch Ausstellungen sein, verschiedener Art. Alternative Lebensstile werden dargestellt werden und so weiter. Es wird auch Kultur da sein, wie man das so nennt. Kulturelle Veranstaltungen, man arbeitet jetzt schon daran. Und es ist bald soweit, ja. Also wie weit die Charismatiker da in der Öffentlichkeit auftreten werden, weiß ich nicht. Aber was Mark eben sagte in Bezug auf 1 und 2, das hat mich Wunder genommen. Aber ich kann das glauben. Ich glaube das. Ich hatte etwas davon gelesen, aber ich hätte nicht gedacht, dass man das öffentlich so tun würde. Ist das öffentlich? Basel? Ja.
Ja. Aus Veröffentlichungen von beiden Gruppen.
Von beiden Gruppen?
Dass eine Verletzung, eine ganz offizielle Verletzung besteht. Von Manfred Kronen, der früher auf der Väterstudie
war. Ja, ja. Also in Basel I, wenn man das so nennen will, das war eindeutig durchdrungen vom Charismatischen. Und wenn hier dies als eine gewisse Fortsetzung und als weiterer Aufbau betrachtet wird, dann ist es in der Tat so, dass sich hier zwei Extreme begegnen. Warum sage ich dies in Verbindung mit dem Stichwort Glauben? Weil wir auf jeder Seite des Wortes, des Begriffes Glaube, Extreme haben, beziehungsweise Gegensätze. Wenn wir, auf der einen Seite haben wir Glaube und Gesetzlichkeit, Werke. Paulus betont, dass wir nicht durch Werke, durch eigene Leistung zu Christus finden, sondern nur durch den Glauben. Man hat hier allerdings einen Zwischenweg gefunden, wo man immer noch von Glauben sprechen kann, aber man muss doch gewisse Dinge tun, gewisse Dinge leisten, um dann diesen Glauben zum Ausdruck zu bringen. Und es ist also doch Glaube und Leistung. Das ist das eine, wogegen wir ankommen müssen beim Begriff Glauben. Wir müssen die Person Jesus Christus in den Mittelpunkt stellen, wenn wir von Glauben sprechen. Es geht nicht um einen Vollzug von irgendetwas, das bei uns ist, sondern es geht um ein Vertrauen, das man setzt in die Person von Jesus Christus. Nicht meine Leistung, sondern die Leistung von Jesus Christus. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man sehr viel von Glauben spricht, aber eigentlich, es ist einfach eine Projektion von Wünschen. Wenn du glaubst, kannst du gesund werden, wenn du glaubst, kannst du Wunder tun und so weiter. Nur glauben, glauben, glauben. Das ist das andere Extrem. Und nun ist interessant, dass dieser extreme Glaube und die Gesetzlichkeit beim Glauben einander treffen in diesen zwei Bewegungen. Ja. Der Weg der Schrift ist nicht immer der Mittelweg. Aber immer wieder ist es so, weil die Wahrheit Gegenüberstellungen hat, dass auf der einen Seite ein Extrem da ist und auf der anderen Seite ein anderes Extrem, so dass die Wahrheit immer wieder tendiert, in der Mitte zu sein. In diesem Fall könnte man davon sprechen. Das nächste Kennzeichen, wovon ich sprach, war Liebe. Paulus sieht diese zwei als die wichtigsten Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Liebe wird sehr wichtig sein, nur auch hier haben wir Gefahren. Ökumenische Treffen betonen auch Liebe. Nur Liebe auf Kosten der Wahrheit. Bei der Liebe müssen wir wissen, wen wir lieben, genau wie beim Glauben. Wir müssen wissen, wem wir Glauben schenken. Bei der Liebe geht es um die eine Person, Jesus Christus. Die lieben wir. Und von ihm empfangen wir dann Befehle und Weisungen, wie unsere Liebe in der mitmenschlichen Beziehung auszusehen hat. Das heißt, Jesus bestimmt, wer noch meine Liebe verdient. Der Ehepartner, die Familie, die Gemeinde und so weiter. Die Schrift zeigt uns, wo unsere Liebe hingehört. Aber sie sagt auch, dass die Liebe Grenzen kennt. Die Liebe soll natürlich in einem gewissen Sinne alle Menschen umfassen. Aber sie muss auch die Trennung kennen. Aufgrund von Liebe zu Jesus trennt man sich von der Unwahrheit und von denen, die die Unwahrheit vertreten. Das muss auch gleichzeitig da sein. Das nächste Kennzeichen, wovon ich kürzlich hier sprach, ist das Kennzeichen der Heiligkeit. In einem gewissen Sinne gehen Glaube und Liebe paarweise durch die Gegend. In einem anderen Sinne gehen Liebe und Heiligkeit zusammen, also paarweise, durch die Gegend. Glaube und Liebe sind ein Paar, in dem Sinne, dass Glaube der Schlüssel ist zu unserer Beziehung zu Christus und Liebe ist der Inhalt. Bei der Heiligkeit handelt es sich um einen Gegenpol zur Liebe. Liebe ist der Zug zu einem anderen. Heiligkeit ist das Gegensätzliche in einem gewissen Sinne. Bei der Heiligkeit geht es um Trennung, um Absonderung. Gott ist heilig und wir heiligen ihn, sondern ihn ab von allem anderen. Wir behandeln ihn als etwas anderes, als andere Geschöpfe und Menschen. Übrigens, wenn Barth sagt, Gott ist der ganz andere, dann geht er natürlich zu weit. Ganz anders ist Gott nicht, denn sonst wären wir nicht in seinem Bilde geschaffen. Es besteht eine Verwandtschaft. Aber das muss betont werden, dass Gott sehr, sehr stark anders ist als wir. Und in diesem Sinne muss er geheiligt werden als ein der andere. Wir haben uns auch von dem zu trennen, wovon Gott sich trennt, das heißt von der Sünde. Wo Gott sich von etwas trennt, da haben wir uns auch davon zu trennen, im Zeichen der Liebe. Liebe spricht von Wärme, von Bejahung, Heiligkeit spricht von Ernst, von Trennung, von Abstand nehmen, von Ehrfurcht und so weiter. Das sind also zwei Pole unseres Charakters, weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind und Gott heilig und liebevoll ist, deshalb müssen auch wir oder wollen wir auch heilig und liebevoll sein. Wir kommen zu einem vierten Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Und dieses Kennzeichen lautet gesundes Denken. Gesundes Denken ist ein Merkmal von geistlicher Gesundheit. Hier will ich erstens sprechen über die Wichtigkeit von gesundem Denken. Zweitens will ich versuchen zu beschreiben, was gesundes Denken ist. In unserer Zeit ist dieses sehr wichtig, denn wir leben in einer Zeit, wo man am Denken vorbeigehen will und man will einfach in der Seele beeinflusst werden durch gewisse Techniken. Das Bild ist die Gefahr für das, eine große Gefahr für das Denken. Wir haben allerlei Feinde des Denkens. Ich habe dieses nicht als Thema bearbeitet oder verarbeitet, aber das wäre einmal ein Thema, vielleicht für die Brüder, die hier am Seminar teilnehmen. Welches sind die Feinde von gesundem Denken? Ich wollte jetzt eher positiv darüber sprechen. Zuerst also über die Wichtigkeit, von der Wichtigkeit gesunden Denkens. Und jetzt wollen wir die Bibel aufschlagen und ich will eine Anzahl von Schriftstellen lesen. Erstens 1. Korinther 14. Vers 20. Wenn Sie Ihre Bibel kennen, dann werden Sie 1. Korinther 14, als Sie das hörten, möglicherweise identifiziert haben, als das große charismatische Kapitel. Ja. Da ist von Zungenreden und von Prophetie die Rede, also von den geistlichen Gnadengaben, die so viel Aufsehen erregen in der Gemeinde in Korinth und auch sonst erregen diese Themen Aufsehen. Gerade in diesem Zusammenhang betont Paulus die Wichtigkeit, nüchtern zu sein, gesund zu sein im Denken. Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand, sondern an Bosheit seid Kinder. Am Verstand aber seid solche, die vollkommen werden, die reif werden. Am Verstand werdet solche oder seid solche, die vollkommen werden. Man soll ein vollkommen Werdender sein. Wir müssen nicht gleich von heute auf morgen vollkommen werden, aber wir sollen solche sein, die dabei sind, vollkommen zu werden. Wir sollen dabei sein, reif zu werden am Verstand. Wenn wir merken, es fehlt da an Nüchternheit, dann dürfen wir immer noch Buße tun, wir dürfen nun zur Schrift eilen, wir dürfen zum Herrn eilen und darin zunehmen. Also, Paulus betont, werdet nicht Kinder am Verstand. Wir sollen lernen zu denken. Die Bibel ist nicht vernunftfeindlich. Sie ist Vernunft und Verstand freundlich. Gott heißt Wort. Und das griechische Wort für Wort ist Logos und bedeutet Gedachtes zum Ausdruck gebracht. Das griechische Wort bedeutet, setzt voraus, denken. Ein anderes Wort für Wort betont das eigentliche Sprechen, die Sache selbst. Aber Logos spricht vom Sinn, von dem Inhalt. Deshalb kann es auch für eine Rede gebraucht werden. Und deshalb gebrauchen wir es auch heute immer noch in der Wissenschaft als ein Wort für ein Fachgebiet. Anthropologie. Anthropos ist der Mensch. Logie, das Wort, die Rede, das Studium vom Menschen. Ekklesiologie. Ekklesia, die Gemeinde. Ekklesiologie, das Wort, das Reden, das Studium über die Gemeinde. Und so weiter. Theologie. Theos, Gott. Logos, das Wort, das Studium, das Reden von Gott. Nicht nur das Reden über Gott, sondern das sinnvolle Studium, das sinnvolle Reden über Gott. Und so weiter. Wir können weitergehen. Das Wort wird auch in einer gewissen Form für Rechnen gebraucht. Also eine weitere Stelle. Philipper 1, 9 und 10. Philipper 1, 9 und 10. Und um das bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Wahrnehmen reich werde, um zu prüfen, und das Wort bedeutet gleichzeitig, und zu unterscheiden, was vorzuziehen sei, damit ihr für den Tag Jesu Christi durchleuchtet und fleckenlos seid, unversehrt, weil ihr nicht angestoßen und gestolpert seid. Hier liegt sehr viel in diesen Versen. Behalten Sie den Vers vor sich. Ich will auf einiges aufmerksam machen. Dies ist ein etwas kompliziert formulierter Vers. Er ist etwas verschachtelt. Das heißt, Paulus spricht von etwas, das sehr wichtig ist und zeigt die Wichtigkeit, indem er zeigt, warum, wozu es da sein soll. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, wozu das führt. Wir haben hier drei Schritte. Erster Schritt, um das bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Wahrnehmen reich werde. Das ist Vers 9. Wollen wir dabei ein wenig stillstehen. Es ist interessant, dass Paulus wünscht, dass Liebe an Kenntnis und Erkenntnis zunehmen soll. Das heißt, die Liebe soll nicht nur warm und innig sein, sondern sie soll vernünftig sein. Sie soll denkend sein. Die meisten von uns, glaube ich, wissen, dass blinde Liebe manchmal sehr gefährlich sein kann. Ja? Es gibt junge Leute, die machen es tatsächlich so. Die wissen gar nicht, mit wem sie ausgehen werden. Das nennt man dann, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, Blind Date auf Englisch. Sie machen eine Verabredung mit jemandem, aber sie wissen gar nicht, wer das ist. Das ist einfach aus Spaß, aus Jux, ja. Und als Abenteuer. Das kann natürlich sehr gefährlich sein. Ich hatte einen Professor, der sagte, wenn ihr jemanden durch die Gegend rasen seht mit dem Auto, dann wisst ihr, dass eins von zweierlei der Fall ist. Entweder er ist verrückt oder verliebt. Vielleicht beides, ja. Heute wird gesagt, die Liebe zu Jesus sollte sehr innig sein und man spricht sehr viel von Liebe zu Jesus und die wird dann auch besungen und so weiter. Aber man bekommt dann den Eindruck, als ob das eine ganze Menge von Gefühl und Blasen ist, ja. Seifenblasen, sagt man, ja. Schwärmerei. Wir hatten in unserem Hauskreis, als wir in Basel wohnten, einmal ein Mädchen aus Südafrika da. Und ich sprach über diesen Text, glaube ich, was. Ja. Philipper 1, Vers 9. Und dann habe ich eine Frage gestellt in Bezug auf, was Liebe sei, und glaube ich, war es. Und dann hat sie geantwortet, naja, Liebe. Ja, ja war. Na, Liebe, ja. Da habe ich gemerkt, da sollte man nicht zu viel darüber denken. Das ist ja, das weiß man ja, was das ist. Das ist da müssen natürlich die Hände hochgehoben werden. Es muss etwas seelisch sein, ja. Man möglichst sich etwas bewegen und so weiter. Kennen Sie die Gottesdienste, wo sehr viel Seelisches dabei ist? Und wenn das da ist, dann ist natürlich die Liebe zu Jesus da. Dann fühlt man das. Meine Frau und ich besuchten eine Gemeinde in Kanada, als wir dort waren, vor einigen Jahren. Im ersten Teil des Gottesdienstes ging es darum, die Seelen einzustimmen. Es war sonst eine nüchterne Gemeinde. Aber da habe ich gemerkt, in diesem Teil, da ist doch ein beträchtliches Maß von Seelischem da. Der Gesangsleiter war ein sehr fähiger Mann. Er hat mit uns gesungen, den Gesang geleitet. Er verstand es, die Gemeinde zum Singen zu bringen. Es war eine sehr große Gemeinde. In dieser Kirche hatten ein paar tausend Platz. Sie war nicht immer voll. Aber es waren sehr viele Menschen im Gottesdienst, normalerweise auch von auswärts sehr viele. Und dann hat man gemerkt, wenn man ein bisschen objektiv blieb und nicht zu stark mittendrin sich gehen ließ, ja, wenn man so ein bisschen von außen betrachtete, jetzt geht's etwas weiter, ja, jetzt geht es weiter. Ja. Und man merkt, die Leute sind darauf getrimmt, ja, die wissen schon, wie es geht und dann machen sie mit. Ja. Das ist Spaß. Den Eindruck habe ich wenigstens. Die Leute sind auch irgendwie ernst dabei. Aber es ist ein gutes Gefühl, mit so Hunderten von Menschen zusammen zu sein und dann zu singen und seelische Lieder zu singen. Und dann wird es etwas ruhiger und stiller und dann kommt der Pastor und betet, ja. Und dann ist man eingestimmt. Und dann fühlt man gerade so die Liebe zum Herrn Jesus. Und dann geht man raus ins Foyer und durch die Tür nach draußen Und da ist die reale Welt. Und die Seifenblase platzt und die Realität ist da. Und dann kommen die Versuchungen. Man sieht die Welt mit einmal ganz anders aus. Man hat einen Trip gehabt. Man ist in einem Rausch gewesen. Vorsicht, das ist, wovon Buddha Markt sprach. Gesund, bitte.
Ich meine, in diesem Sinne denke ich schon, dass das Gefühl auch wichtig ist. Und man eine stille Zeit hat zu Hause. Und jetzt kann es auch oftmals eine andere Situation sein, als wenn ich dann eine halbe Stunde später am Arbeitsplatz stehe. Dass es doch unterschiedliche Zeiten auch gibt und unterschiedliche Gefühlsstimmungen vielleicht im Christenleben.
Das stimmt.
Wenn man im Christen lebt,
ja,
spielt trotzdem das Gefühl eine Rolle. Ich denke auch, wenn man als Gemeinde zusammenkommt am Sonntagmorgen, hat man doch auch manchmal viele gute Gefühle beim Lieder singen. Und ich denke, es ist unbedingt nicht immer was Negatives, wenn sich überzogen wird.
Nein, darum geht es wohl nicht. Es geht um die Bestimmung. Was bestimmt mich? In diesen Gottesdiensten bestimmte nicht die Nüchternheit, bestimmte nicht das Wort, sondern die Technik des Singens und diese Dinge, die bestimmten da, ja. Und im Denken, im Inneren der Leute, blieben sie nicht vom Kopf her, vom Denken her bestimmt, sondern vom Seelischen wurden sie jetzt gelenkt. Das ist das Wichtige. Wenn sie eine ihre stille Zeit haben, hoffentlich bestimmt das Wort. Sie sinnen darüber nach. Das macht dann glücklich. Das ruft dann diese Gefühle hervor. Und das können echte Gefühle der Liebe sein. Nur sind sie getragen vom Denken. Ja? Und die ganze Zeit müssen wir immer hellwach bleiben. Und auch in der stillen Zeit können wir manchmal so überwältigt sein, dass wir dann auch unnüchtern werden können. Das habe ich erlebt. Ja. Wir müssen immer... Rapoff, der Autor von Das verlorene Leben, Das Glück des verlorenen Lebens. Bekommt jemand hier die Friedensstimme? Haben Sie den Artikel über Krapow gelesen? Habt ihr gelesen? Kurz bevor er starb, hat ein Gläubiger ihn besucht und Bruder Krapow hat ihm ganz spontan drei Weisheiten mitgegeben für gesundes geistliches Leben. Und eins war, lass deine Fantasie nie mit dir durchgehen. Bleib auf dem Boden der Realität. Ein anderes bezog sich auf die Wünsche und ein anderes auf die Gedanken, dass sie rein bleiben. Ja. Das war für mich interessant. Bei allem Gefühl, das wir haben, das das Wort Gottes auslöst und so weiter, es gibt Gefühle, nur das Denken ist bestimmend. Das Denken ist bestimmend. Die Liebe soll zunehmen an Erkenntnis. Die Liebe muss von der Erkenntnis bestimmt sein. Und allem Wahrnehmen. Da soll sie reich werden. Das heißt, wir sollen aus Liebe zu Jesus und seinem Wort zunehmen an Erkenntnis. Wir sollen gewisse Dinge wahrnehmen, die da sind. Wir sollen nicht stumpfsinnig werden. Wir sollen fähig bleiben, aufzunehmen. Was ich in dieser Woche erlebte, war, dass ein anderer vor mir da gewesen war, wo ich war, und hatte die Gemüter durcheinander gebracht. Das heißt beeinflusst. Und als ich dann kam und mit etwas anderem, das diesem etwas entgegenstand, kam, dann waren die Gemüter nicht empfänglich. Und ich wusste nicht warum. Ich habe 4 Stunden gelehrt, Wort Gottes gelehrt. Und die saßen still da und ich wusste nicht, was los ist. Nee, kein Wahrnehmen. Sie nahmen hier und da Notizen und so weiter. aber sie waren nicht empfänglich. Sie waren nicht eingestellt auf das Wort Gottes und was es sagt wirklich. Sie waren voreingenommen, bis es rauskam, was es war. Und dann konnten wir miteinander ringen, bis sie schließlich erkannten, wo es eigentlich, wie es eigentlich ist mit der Wahrheit, ja. Der das Denken kann einmal stumpfsinnig werden, es kann gefüllt werden mit etwas anderem. Ich habe es an der Akademie erlebt, immer wieder. Ich konnte sorgfältig Schritt für Schritt mein Thema ausführen. Und wenn ich durch war, waren einige Charismatiker da, die so taten, als ob sie noch nichts gehört hatten davon. Ein englischer Schriftsteller namens Lang, dem fiel auf, dass es zwei verschiedene, ganz verschiedene, gegensätzliche Berichte geben konnte über eine und dieselbe Versammlung. Und er fragte sich, warum. Man erlebt immer wieder, dass ein Schleier vor den Verstand kommt. Man ist nicht mehr fähig, die Wahrheit aufzunehmen. Wenn gewisse Vorentscheidungen getroffen werden, die sehr ernst sind, dann ist man nicht mehr fähig, wahrzunehmen. Die Liebe zu Jesus fordert, dass wir für die Wahrheit offen bleiben. Das heißt, die Liebe zur Wahrheit muss zusammen mit der Liebe zur Person Jesu da sein, sodass man dann fähig ist, die Wahrheit aufzunehmen. Da soll man reich werden. Warum? Jetzt kommt der zweite Schritt. Warum soll die Liebe an Erkenntnis und Wahrnehmen reich werden? Um prüfen zu können. Um zu prüfen. Was zu prüfen? Was vorzuziehen sei? Die Liebe soll zur Tat übergehen. Es gilt, zu unterscheiden zwischen Prioritäten. Vorziehen heißt, etwas steht nach. Und etwas wird vorgezogen. Die Liebe soll lernen, Entscheidungen zu treffen. Deshalb muss sie an Erkenntnis zunehmen, damit wir imstande sind zu prüfen, von Stunde zu Stunde am Tag, was hat Vorrang. Das will ich jetzt ganz praktisch machen. Wenn die Liebe zu Jesus nicht gesund ist, dann wird sie ersetzt mit Liebe für etwas anderes. Wenn Sie eine Liebe haben für irgendetwas anderes und diese Liebe beginnt zu konkurrieren mit der Liebe zu Jesus, und das kann irgendetwas Gutes sein, das können Blumen sein bei Ihnen zu Hause, das kann die Arbeit selbst sein, das können bei mir die Bücher sein, das Lesen und so weiter. Irgendetwas kann die Liebe zu Jesus ersetzen. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir nicht mehr imstande sein, mit den gewünschten Erkenntnissen zu unterscheiden, was hat jetzt Priorität. Und der Tag kommt durcheinander. Nur die Liebe zu Jesus ist imstande, uns zu helfen, richtige Prioritäten zu setzen im Verlauf des Tages, sodass wir wissen, was eigentlich wichtig ist, was wichtiger ist noch als das Gute. Manchmal sagt man, das Gute kann der Feind, schlimmste Feind des Besten sein. Das ist möglich. Manchmal ist es das Böse, aber kann auch das Gute sein. Was vorzuziehen sei. Aber da braucht es Kenntnisse. Und die Liebe führt zu diesen Kenntnissen. Und jetzt der dritte Schritt. Warum soll die Erkenntnis zunehmen? Damit man prüfen kann, Prioritäten setzen kann. Weil Jesus kommt. Jesus kommt. Professor Dr. von Weizsäcker, er ließ einen Ruf nach einer Weltversammlung von Christen und das Buch hieß Die Zeit drängt. Nicht weil Jesus kommt in diesem Fall, sondern weil es um die Rettung, das heißt die Bewahrung der Menschheit geht. Die Menschheit ist bedroht auf diesem Planeten durch Ungerechtigkeit, durch Unfrieden zwischen den Völkern und durch Umweltverschmutzung. Und jetzt ruft von Weizsäcker auf zu dieser Weltversammlung. Und dieses Thema Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ist zu einem Programm geworden, wo von Basel, sogenannt 2, ein Schritt ist in diesem Programm. Ja? Die Zeit drängt für uns, nicht weil wir uns selbst retten wollen. Jesus sagt, wer sein Leben retten will, der wird's verlieren. Basel 2 wird dazu beitragen, dass die Menschen ihr Leben verlieren, nicht retten. Prioritäten werden nicht gesetzt. Die Liebe zu Jesus ist nicht im Mittelpunkt. Wenn die Liebe zu Jesus da ist, dann sind wir bereit, ihm zu begegnen, damit ihr für den Tag Jesu Christi fleckenlos seid. Aber das Wort fleckenlos bedeutet fleckenlos, nachdem durchleuchtet wurde. Wie das Porzellangefäß in alter Zeit. Man hält es gegen die Sonne. Ja. Durchleuchten. Ah, da ist ein Riss. Nee, das nehme ich nicht. Nächstes Gefäß. Hält es an die Sonne. Ah, das ist gut. Fleckenlos. Ja. Die flammigen Augen von Jesus Christus werden uns eines Tages durchleuchten. Und dann wird es auf die Liebe drauf ankommen. Darauf spricht auch Jesus die Gemeinde zu Ephesus an. Zweite Stelle, 2. Timotheus 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott gab uns nicht einen Geist des Zagens, sondern der Kraft und der Liebe und einer gesunden Gesinnung, des gesunden Denkens. Der Christ muss bei Sinnen sein, nicht von Sinnen sein. Der Christ muss einen gesunden Sinn haben, einen gesunden Denksinn haben. Und dieses bewirkt der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht ein Feind des Denkens, nicht ein Freund des Seelischen, er ist ein Freund des Denkens. Er führt dazu, dass wir lernen zu denken und zu lieben. Natürlich auch ist die Kraft da, aber diese Kraft ist nicht immer eine gefühlte, eine empfundene Kraft. Es ist eigentlich nicht mein Thema jetzt. Mein Thema ist das Letzte. Ich wollte das Letzte hier unterstreichen. Gott hat uns einen Geist gegeben, einer gesunden Gesinnung. Und hiermit wollen wir zeigen von der Schrift her, wie wichtig gesundes Denken ist. Das ist für Timotheus wichtig in Ephesus, wenn er sich auseinandersetzen muss mit den verschiedenen Meinungen dort. Das steht hier im Hintergrund, im Zusammenhang. Nun, jetzt wollen wir eine Pause einsetzen. Es ist 8:30. Wir können eine kurze Pause einsetzen, bevor wir dann weitermachen. Bitte? Ja, ja.
Ist das damit gemeint, gesunde Gesinnung?
Das ist das Wort. Es kann verschieden übersetzt werden. Sich in Zucht halten, aber vom Denken her. Ja, ja, ja. Aber Disziplin nicht nur im Sinne von Askese, sondern Selbstbeherrschung in diesem Sinne. Man soll sich selbst bestimmen können, man soll selbst überlegen, was ist weise. Nicht einfach sich trainieren, hart zu sein, sondern Prioritäten setzen und dann sich selbst disziplinieren, gesund denken. Gut.